Hallo!
Hallo! Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem allerersten Podcast Verbrechen zum Tee.
Ich bin Olga.
Und ich bin Anna.
Und wir wollen euch heute ein bisschen was über Verbrechen erzählen und dabei ein wenig Tee trinken.
Ja, ganz entspannt.
Die Idee für diesen Podcast kam uns eigentlich, weil wir so große True Crime-Suchtis geworden sind.
Ja, uns sind die ganzen Podcasts einfach nicht mehr genug, die es schon gibt. Obwohl es ja so viele gibt, aber es ist uns nicht genug. Wir brauchen mehr davon und deswegen produzieren wir jetzt selber auch noch einen.
Damit wir euch auch noch einige Fälle erzählen können, die wir dann selber recherchiert haben.
Genau, und unser Konzept im Podcast funktioniert so. Wir haben immer einen Heimatfall, also einen deutschen Fall und einen Fall, der aus jedem Teil der Welt kommen kann.
Zu einem bestimmten Thema. Und unser heutiges Thema ist Stalking mit Todesfolge.
Ja, genau.
Und ich würde dann, glaube ich, auch anfangen. Ich habe nämlich den internationalen Fall.
Passend zu unserem Tee heute.
Passend zum Tee heute. Und zwar kommt der aus Japan. Und jetzt müssen wir euch ein bisschen was gestehen. Denn wir haben schon einmal versucht, diesen Podcast aufzunehmen. Deshalb wissen wir leider vom anderen schon den Fall. Und die Reaktionen sind jetzt nicht mehr ganz so, wie wir sie gerne hätten. Aber versprochen, ab der nächsten Folge werden wir uns selber uns gegenseitig überraschen und dann werdet ihr hoffentlich auch überrascht sein. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar erzähle ich dir heute von einem Fall, der die Aufmerksamkeit eines ganzen Landes auf die fatalen Auswirkungen wiederholter polizeilicher Nachlässigkeit von Stalking-Opfern lenkte. Es ist der Fall der Studentin Shiori Ino, die am 18. Mai 1978 in Saitama, Japan, geboren wurde. Im Januar des Jahres 1999 lernte die 21-jährige Shiori den 26 Jahre alten Kazuhito Komatsu in einem Freizeitpark kennen. Kazuhito gab ihr gegenüber jedoch an, erst 23 Jahre alt zu sein und erzählte ihr, dass er ein erfolgreicher Unternehmer wäre, der Autos und Immobilien verkauft. In Wahrheit betrieb er aber mit seinem Bruder Takeshi Komatsu mehrere Massagesalons, in denen wohl auch nicht allzu jugendfreien Aktivitäten nachgegangen wurde. Nach einigen scheinbar unverbindlichen Treffen begann Kazuhito Shiori mit kostspieligen Geschenken bekannter Marken wie Gucci und Louis Vuitton zu überhäufen und warf ihr dann Beschimpfungen an den Kopf, wenn sie diese ablehnte. Dabei hat er dies meist in der Öffentlichkeit getan, sodass es auch mehrere Passanten mitbekamen. Schon bald begann er sie auch mit unzähligen Anrufen zu terrorisieren und rief sie mehrfach am Tag sowohl auf ihr Festnetz als auch auf ihre Handynummer an. Das wurde Shiori dann schnell zu viel, woraufhin sie die Beziehung zu ihm beenden wollte. Kazuhito, der sich weigerte, das zu akzeptieren, bedrohte sie so lange, bis Shiori keinen anderen Ausweg mehr sah, als die Beziehung zu ihm weiterzuführen. Am 24. März, also knapp 2 Monate, nachdem sie Kazuhito kennenlernte, vertraute Shiori sich einer Freundin an und gestand dieser, dass sie um ihr Leben fürchtet. Diese Angst ging sogar so weit, dass sie einige Tage später, am 30. März, ein Testament verfasste und abermals versuchte, die Beziehung zu Kazuhito zu beenden.
Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass sie sogar versucht hat, also dass sie sogar ein Testament geschrieben
ja,
hat.
Ja, das hat mich auch ein bisschen schockiert, weil sie ist ja 21 Jahre alt. Und sie muss ja wirklich so Angst um ihr Leben gehabt haben, dass sie sich dachte, okay, alles klar, hier ist es vorbei, das ist jetzt das Ende.
War die bei dem Punkt denn schon bei der Polizei oder ist die erst...
Nein. Das kommt gleich.
Aber krass. Also wenn man sich schon so fühlt, ich wäre ja schon viel schneller, ich wäre schon zur Polizei gerannt, wenn der halt damit angefangen hätte, so übergriffig zu werden.
Ich auch. Aber
krass.
Aber scheinbar nicht jeder. Sie verfasste halt ein Testament und versuchte dann abermals die Beziehung zu Kazuhito zu beenden. Sie gab jedoch schnell wieder nach, als er diesmal nicht nur sie bedrohte, sondern auch andeutete, dass er Shioris jüngerem Bruder physischen Schaden zufügen würde, wenn sie ihn verlassen sollte. Shioris Bruder war zu der Zeit noch im Grundschulalter, demnach gerade mal 7 bis 10 Jahre alt. Also darüber haben wir auch in der anderen Aufnahme gesprochen, weil kein Alter angegeben wurde zum Bruder und dann nehmen wir jetzt einfach an, dass er etwa 7 bis 10 Jahre alt war. Am 14. Juni hielt Shiori es dann aber nicht mehr länger aus und verabredete sich mit Kazuhito in einem Café, wo sie ihm unmissverständlich bedeutete, dass sie ihn nie wieder sehen möchte. Ich nehme an, dass sie halt diesen öffentlichen Ort gewählt hat, weil sie sich dann sicherer fühlte.
Ja, ist auf jeden Fall, vor allem wenn du schon ein Testament gemacht hast, ne? Hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, so, dann hast du ja auf jeden Fall Angst vor der Person und immer in der Öffentlichkeit treffen.
Immer in der Öffentlichkeit
treffen. Auch bei ersten Treffen, immer in der Öffentlichkeit.
Unser erster Tipp für diesen Podcast, immer in der Öffentlichkeit treffen. Wenn ihr so schon Angst vor der Person habt, also dann...
Besser gar nicht treffen?
Besser gar nicht treffen.
Wenn, aber dann falls öffentlich. Es sein muss, in der Öffentlichkeit bitte.
Aber am besten gar nicht. So, auch das ließ Kazuhito sich aber nicht einfach so gefallen. Woraufhin er, sein Bruder Takeshi und ein weiterer Freund von den beiden das Haus von Familie Ino aufsuchten und sowohl Shiori als auch ihre Eltern bedrohten. Shioris Vater antwortete daraufhin nur mit einem "Verlasst mein Haus" und befahl ihnen auch, die aufgezwungenen Geschenke mitzunehmen. So, jetzt pass auf. Und zwar hat dieses ganze Spektakel und diese ganzen Drohungen hat Shiori aufgenommen und unbemerkt, Gott sei Dank, und ist damit am nächsten Tag sofort zur Saitama Polizeistation gegangen, um eine Anzeige gegen Kazuhito und die anderen zwei aufzugeben. Die Beamten, mit denen sie sprach, schienen jedoch kein bisschen alarmiert und teilten ihr sogar mit, dass sie nichts Brauchbares vorweisen könnte, um eine Anzeige zu rechtfertigen. An diesem Tag ging bei der Familie Ino der erste Anruf von jemandem ein, der sich Tanaka nannte und die Rückgabe der Geschenke forderte. Gleich darauf folgten am selben Tag weitere solche Anrufe, etwa 20 Stück, in denen jedoch völliges Schweigen herrschte.
Also das ist immer richtig unangenehm.
Ja, also ein Anruf, du nimmst ab, sagst Hallo und es ist einfach Totenstille.
Da fehlt nur noch dieses creepy Atmen im Hintergrund, ja. Wie im Horrorfilm einfach. Ja.
So oder ein Anrufer. Ein von diesem, wie heißt nochmal der Killer, der jetzt gefasst wurde, der hat ja immer dieses I'll kill you.
Oh Gott, der Golden State Killer.
Golden State Killer. Ja. Das finde ich auch richtig unglaublich. Unheimlich. Wobei ich glaube, dann hätte ich lieber Schweigen als ein I'll kill you.
Dann lieber Stille.
Dann lieber komplette. Aber nicht 20 Mal am Tag. Einmal reicht. Sondern folgten halt etwa 20 Stück. Und dann jeden Tag über Monate hinweg kamen diese Anrufe von diesem Tanaka-Typen. Ich nehme an, es war natürlich nicht ein anderer Mensch, sondern einer von den Freunden von Kazuhito. Aber so wirklich wissen tut man es nicht. Shiori und ihre Eltern gingen aber bereits einen Tag nach dem ersten Anruf erneut zur Polizeistation. Wieder sahen die Beamten keinen Anlass einzuschreiten und beschuldigen sogar Shiori selbst für diese Situation. Also sie war selber verantwortlich.
Ja, klar.
Ihrer Meinung nach.
Ja, ja.
Sie hatte ja, jetzt, das ist, finde ich, beste Begründung, immerhin die teuren Geschenke angenommen und dadurch dem armen Kazuhito ja Hoffnungen gemacht, weshalb er nun ein verzweifelter Mann ist, der sich nicht anders zu helfen weiß. Zufrieden geben wollte sich die Familie Ino damit aber nicht, weshalb sie Rechtsbeistand suchte.
Leute, mal kurz so zwischendrin, ne? Ganz ehrlich. Egal, wie verzweifelt ihr seid und egal, was euch angetan wird, Bedrohen und Stalking ist keine Lösung. Ja, das redet vernünftig oder kommt einfach drüber hinweg. Aber es gibt immer einen anderen Ausweg, als creepy zu werden.
Oder kommt einfach drüber hinweg. Das finde ich gut. Das sollten wir so stehen. Kommt drüber weg. Dann hat sich die Familie auf jeden Fall Rechtsbeistand gesucht. Und nach einer 15-minütigen Konsultation wies der Anwalt ihre Bedenken zurück und erklärte, aber er hat ihnen doch so viele Geschenke gekauft, oder nicht?
So, ja dann.
Ja, dann kann man doch alles verzeihen.
Ja, kein Ding so.
Für so eine Gucci-Tasche. Nimm meine Seele. Am 17. Juni rief Kazuhito erneut bei Shiori an und forderte sie auf, die Beziehung zu ihm wieder aufzunehmen. Sie lehnte ab und wies ihn darauf hin, dass sie zur Polizei gegangen sei und er sie nun endlich in Ruhe lassen solle. Diese Information versetzte Kazuhito in Rage und er legte auf. Am 21. Juni schickte Shiori Ino alle Geschenke, die sie von Kazuhito erhalten hatte, per Kurierdienst an seine Adresse. Diese Geste führte bei Kazuhito wohl zu der Erkenntnis, dass er Shiori nicht mehr an sich binden konnte, denn am folgenden Tag, den 22. Juni, wandte sein Bruder Takeshi sich an den 33-jährigen Yoshifumi Kubota, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, einem ehemaligen Manager eines ihrer Massagesalons und bot ihm auf Kazuhitos Geheiß 20 Millionen Yen, was umgerechnet etwa 162.000 Euro sind, für den Mord an Shiori Ino. 162.000 Euro. Findest du, das ist eine gute Summe?
Also ich meine, wenn man mal bedenkt, dass so ein Mord dein komplettes Leben versauen kann, du dafür ins Gefängnis kommst. Ich weiß nicht, ob es in China gibt es die Todesstrafe noch, oder? Zumindest in Teilen.
Japan.
Kann das sein? Japan, shit.
Nicht so schlimm. Das weiß ich aber gar nicht, das habe ich nicht recherchiert.
Also in China, meine ich, gibt es die noch. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist.
Ich weiß, dass es die in Amerika
gibt. Jedenfalls, jedenfalls im schlimmsten Fall in manchen Ländern sogar den Tod riskieren würdest, ja?
Ja.
Und dafür ist das halt scheiße wenig Geld.
Also ja, eigentlich schon. Allein schon, weil er eher Gucci-Taschen kauft. Tut mir leid, ich komme da einfach nicht drüber weg, dass das so wichtig in allen Texten war, die ich dazu gelesen habe.
Vielleicht hat er ja noch die Gucci-Taschen oben drauf gepackt, die hat er ja wieder zurück.
Ah, ja, dann ist das doch ein Deal. Also für den Kubota war das auf jeden Fall genug Geld anscheinend, denn er stimmte zu und rekrutierte seinerseits zwei Bekannte, und zwar Akira Kawakami und Yoshitaka Ito. Das Alter der zwei Bekannten und woher Kubota sie jetzt eigentlich kannte, ob sie nun verwandt waren oder Freunde, das konnte ich leider nicht herausfinden. Und in den darauffolgenden 4 Monaten eskalierten die Belästigungen und Drohungen gegen Shiori und ihre Familie immer weiter. Kazuhito und seine Freunde gingen nun so weit, dass sie hunderte von unzüchtigen und diffamierenden Postern und Briefen über Shiori, aber auch ihren Vater in der Nachbarschaft, an Shioris Universität und am Arbeitsplatz des Vaters verbreiteten. Mehrfach begab sich die Familie mit einer Sammlung solcher Briefe und Poster und weiteren Beweismitteln zur Polizei. Doch eine Hilfeleistung seitens dieser blieb stets aus. Als die Familie versuchte, eine Verleumdungsklage einzureichen, wurde sie sogar von hochrangigen Polizeibeamten des Bezirks aktiv daran gehindert. Diese fürchteten nämlich, dass ungelöste offene Fälle ihr Ansehen verletzen könnten.
Ja, dann.
Ja, das ist doch absolut nachvollziehbar. Oder?
Das ist schrecklich, sowas. Also, vor allem, die hatten ja so viele Beweise.
Ja, die haben alles gesammelt, akribisch gesammelt und sind dahin. Und die hatten ja schon diese Aufnahme. Also, ich finde, diese Aufnahme ist ja für meiner Meinung nach der beste Beweis.
Ja, klar. Also da kann man sich ja immer noch drüber streiten, ob sowas dann gesetzlich zulässig ist oder nicht, wenn derjenige das nicht wusste und so. Also
Anzeige müsste es reichen.
Ja, zumindest hier ist es ja noch ein bisschen problematisch. Aber die Poster und so sind halt auch einfach. Ich meine, die Aufnahme war schon eindeutig und die Poster sind halt auch einfach eine Grundlage dafür, dass
das stimmt,
das rechtlich verfolgt werden müsste.
In diesen ganzen 4 Monaten beobachteten Kubota, Kawakami und Ito, also die drei, die jetzt diesen Auftragsmord ausführen möchten, sollen werden, die Wohnung der Familie Ino, um eine perfekte Gelegenheit für den Mord zu finden. Am 26. Oktober 1999 machte Shiori Ino sich mit ihrem Fahrrad auf den Weg zur Okigawa-Station, um ihre Nachmittagskurse an der Uni zu besuchen. Yoshitaka Ito, der das Haus der Familie Ino weiterhin beobachtet hatte, alarmierte Akira Kawakami, der zum Bahnhof fuhr und den engagierten Yoshifumi Kubota absetzte. Also dieser 33-jährige Ex-Manager. Als Shiori gerade von ihrem Fahrrad stieg, ging Kubota auf sie zu und stach sie in aller Öffentlichkeit am helllichten Tag einmal in die Seite. Sie drehte sich dann verletzt und erschrocken zu ihrem Angreifer um, woraufhin Kubotas nächster Messerangriff sie ins Herz traf. Danach flüchtete dieser und ließ Shiori blutend zurück. Nach einem stundenlangen Überlebenskampf wurde Shiori um 0.50 Uhr im Agio Central General Hospital für tot erklärt. Als Todesursache wurde Schock aufgrund massiver Blutungen aufgeführt.
Puh, ja. Dass man das überhaupt so lange noch überlebt mit einem Messerstich ins Herz.
Ins Herz, ja. Ich nehme an, dass es halt wirklich Stunden waren, weil von Mittag bis 1 Uhr nachts, das sind auf jeden Fall nicht paar Minuten. Mhm. Unmittelbar nach Shioris Mord begann die Polizei von Saitama eine Schmierkampagne gegen sie, in der sie diese als promiskuitive Männerverführerin mit einer Vorliebe für teure Markenartikel darstellten. Mich hat das so genervt in allen Berichten, die ich darüber gelesen habe, dass die sich so auf diese Markenklamotten fixiert haben, diese ganzen Geschenke.
Ja.
Ich weiß nicht, was das sollte, aber ich nehme an, wenn es da überall stand, deshalb habe ich es jetzt auch mit reingenommen. Boulevardzeitungen stürzten sich dabei auf den Fall, ohne ihn gründlich zu recherchieren und schmückten die polizeilichen Anschuldigungen ihrerseits mit noch schamloseren Geschichten über Shiori aus und unterstellten ihr dabei, dass sie unter anderem als Escortdame arbeitete und sich von vielen verschiedenen Männern ihre kostspieligen Wünsche bezahlen ließ.
Ja, solche Frauen darf man natürlich auch stalken und umbringen. Also,
als ob das rechtfertigt.
Ja. Total so. Verrückt, ne?
Ja, also sie hat sich halt gerne Geschenke kaufen lassen. Tötet sie. So, das so ist
selbst
doch,
wenn.
Selbst wenn. So, es gibt doch jetzt mittlerweile auch genug Sugar Daddies, die das auch gerne machen. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich, also 1999, komische Zeit anscheinend. Erst als der Journalist Kiyoshi Shimizu den Fall für sich selbst untersuchte, ohne sich auf die falschen Informationen der Zeitung zu stützen, und einen Bericht in der Zeitschrift Focus veröffentlichte, wurde die ganze Wahrheit über Shioris lange Tortur entblößt. Dieser Bericht enthielt auch ein Foto von ihrem Stalker Kazuhito Komatsu. Am 19. Dezember 1999 wurde Yoshifumi Kubota verhaftet und einen Tag darauf auch Takeshi Komatsu, Akira Kawakami und Yoshitaka Ito, also alle drei. Am 16. Januar 2000 wurden 8 weitere Personen verhaftet, welchen bewiesen werden konnte, dass sie bei der Nachstellung und Belästigung von Shiori und ihrer Familie beteiligt waren.
Da war ein richtiges Team dahinter.
Ja, also ich denke mir, okay, gut, hunderte von Postern und Briefen, das werden jetzt wohl nicht nur 3 Leute geschrieben haben. Dann hast du ja gar nichts anderes mehr am Tag zu tun.
Richtig hobbylos.
Ja, irgendwie schon, oder? Also traurig, aber am selben Tag wurde auch ein Haftbefehl gegen Kazuhito Komatsu erlassen. Der Journalist Kiyoshi machte sich selbst auf die Suche nach diesem und verfolgte ihn bis ins über 1000 Kilometer entfernte Sapporo, der Hauptstadt der Präfektur Hokkaido. Über 1000 Kilometer. Also ich finde, der war so engagiert, diesen Fall zu lösen. Und ich bewundere einfach diese Zielstrebigkeit. Also ich glaube, über 1000 Kilometer würde ich nicht einen Menschen verfolgen. Am 27. Januar 2000 fand man Kazuhito Komatsu tot in einem der Seen in Teshikaga, etwa 300 Kilometer von Sapporo entfernt. Sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft, da in seinem Hotelgepäck ein Brief gefunden wurde, in dem er verfasst hat, dass er sich kurz nach dem erfolgreichen Mord an Shiori Ino selbst das Leben nehmen wolle. Er konnte sich also leider erfolgreich der Rechenschaft entziehen. Auch etwas, was mich sehr frustriert hat.
Sehr, ja. Immer frustrierend, wenn Leute nicht so eine gerechte Strafe bekommen.
Ja, bis auf die Urteile konnte ich da noch nichts zu den Gerichtsprozessen an sich herausfinden. Aber Yoshifumi Kubota, der engagierte Mörder, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt, während seine beiden Komplizen Akira Kawakami und Yoshitaka Ito jeweils zu 15 Jahren Haft verurteilt wurden. Der Bruder, Takeshi Komatsu, also von dem Stalker, wobei sie ja irgendwo dann alle Stalker waren, ein bisschen, oder?
Ja.
Also eigentlich sind das ja mehrere Stalker, angeheuert von einem Stalker oder angeleitet. Also der Bruder des Verstorbenen erhielt das Urteil der lebenslangen Haft. Findest du das gerecht?
Ja, schon. Also ich finde, die hätten alle ein bisschen mehr noch bekommen können. Dafür, dass das alles in dem Mord gegipfelt ist. Und ich denke auch, dass die alle von den Mordplänen wussten. Und
ja. Also ich meine, der...
Wie lange kriegt man für versuchten Mord? Entschuldigung.
Nee, alles gut. Jetzt in Japan oder bei uns?
In Japan weiß ich das auf gar keinen Fall. Ich hatte jetzt an bei uns gedacht.
Ich würde sagen, mindestens 10 Jahre, oder? Also das ist jetzt meine Einschätzung. Ich habe keine Ahnung. Also ich würd jetzt 10 Jahre schätzen. Möchtest du das eben schnell recherchieren? Sie recherchiert, sie hat ihr Handy in der Hand. Ich muss das jetzt eben festhalten.
Bei versuchtem Totschlag ist die Tat mit einer Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren.
5 bis 15. Da war ich ja mit 10 gar nicht mal so schlecht dabei.
Ja.
Ja, also ich finde ein bisschen eigenartig, glaube ich, dass der eigentliche Mörder, also der Typ mit dem Messer in der Hand, dass der nur 18 Jahre gekriegt hat und der Bruder, der ihn angeheuert hat, lebenslang. So... Ich weiß nicht. Ich finde beides gleich schlimm. Und ich finde, wenn, dann hätten beide lebenslang bekommen sollen.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde lebenslang nicht zu kurz.
Nee.
Eher die 14 Jahre.
Ja, ich meine, die sind ja noch jung. Also die kommen ja noch raus dann wahrscheinlich. So, die Polizei der Präfektur Saitama, die in den Medien aufgrund von Pflichtverletzung kritisiert wurde, gab nach den Festnahmen und der Auffindung von Kazuhitos Leichnam eine Presseerklärung ab. Dabei entschuldigte sich der Polizeichef öffentlich bei der Familie Ino und teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet würde, um die verantwortlichen Beamten ausfindig zu machen. Bei dieser Untersuchung wurden dann noch insgesamt 9 Beamte identifiziert. 6 von ihnen wurden diszipliniert und die 3 weiteren hochrangigen Polizeibeamten wurden entlassen und aufgrund von Dokumentenfälschung angeklagt. Also sie haben halt wirklich versucht zu vertuschen, dass Shiori überhaupt zur Polizeistation gegangen ist. Am 7. September 2000 wurden 2 der 3 Beamten, Toshio Katagiri und Hirokazu Furuta, zu jeweils 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt, während Tsuyoshi Honda, diese Namen, ich habe die so oft geübt und ich kann die immer noch nicht aussprechen, eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten erhielt. Dann hat Shioris Familie die Polizei noch verklagt und dann haben sie noch, also hat ein Bezirksgericht entschieden, dass die Polizei ihnen Trostgeld zahlen muss. Wie hoch die Summe war, weiß ich leider nicht, aber egal welche Zahl da gestanden hätte, es hätte nicht gereicht und es wäre nicht fair gewesen.
Nein.
In irgendeiner Weise für mich.
Wenn sofort eingegriffen worden wäre,
ja,
dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen,
dass gut, das können wir natürlich nicht sagen. Also können wir wirklich sagen, dass wenn die Polizei jetzt was gemacht hätte, dass sie nicht trotzdem irgendwie ermordet worden wäre?
Nein, so kann man es nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit wäre drastisch
gesunken. Ja, drastisch gesunken. Und sie hätte sich nicht so alleine gefühlt.
Ja.
Oder? Naja, das war mein Fall.
Ja, starker Fall.
Starker Fall, ja. Ich fand den auch, also ich muss sagen, was ich so schlimm fand, war dieses, dass man sich einfach null auf die Polizei verlassen konnte und dass sie noch gegen einen gearbeitet hat.
Ja,
also nicht nur keine Hilfeleistung, sondern auch gegen aktiv weiter Probleme gemacht. Das fand ich so schlimm.
Das ist echt. Fühlt sich so hilflos dann, ne?
Was hast du heute? Ich trinke jetzt Tee.
Genau.
Ich bin jetzt da zum Tee trinken und zuhören.
Mein Fall beginnt im Spätsommer bzw. Herbst 2014. Und er beginnt mit der 43-jährigen Sabine, so habe ich sie jetzt genannt. Den Namen weiß ich nicht genau.
Nicht Sibylle? Gestern war es noch Sibylle.
Aber gut,
du ich darfst dir den Namen aus.
Nennen wir sie Sabine, habe ich gesagt. Ne?
Sabine!
Du weißt selber nicht mehr, wie sie genannt
S-Punkt. Also S-Punkt, ja. Nein, nimm einfach irgendwas.
Mein Fall beginnt...
Verzeihung.
Ich wollte dich nicht ablenken.
Also, vielleicht sollten wir nochmal hinzufügen, dass wir zwischendurch nicht die ernstesten Persönlichkeiten sind. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir die Fälle nicht ernst nehmen. Wir nehmen uns einfach gegenseitig nicht besonders ernst.
Oh, danke schön.
Nein, ich hab dich lieb, das sagst du.
Also, ich nenne sie Sabine. Ja. Mein Fall beginnt im Spätsommer, Herbst 2014 mit der 43-jährigen Sabine, die im Internet einen 48 Jahre alten Mann aus gebürtig Hamburg kennenlernt. Dieser ist ein Personalreferent und ehemaliger Zeitsoldat. Und die beiden gehen dann eine Beziehung miteinander ein. Die beiden sind 6 Monate ungefähr zusammen und dann trennen sich die beiden. Der Trennungsgrund ist jetzt nicht so genau bekannt, aber eine übermäßige Eifersucht seinerseits und ein Alkoholproblem auch auf seiner Seite wird eine Rolle gespielt haben. Das Ganze war dann schon im Jahr 2015, 6 Monate. Und in einer Nacht nach der Trennung im Februar hat Sabine dann 111 Nachrichten bekommen.
Ich finde die Zahl immer, es tut mir leid, aber die Zahl 111.
Ist auch so eine schöne Schnapszahl, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das beabsichtigt war, dass es eben 111 waren.
Ja gut, aber waren das dann einfach nur so kurze Nachrichten oder so richtige Texte?
Was genau das für Nachrichten waren, weiß ich nicht.
Trotzdem 111.
Allerdings bestanden sie alle aus Drohungen und Beschimpfungen.
Ja, dann
das ging dann auch weiter damit.
Länger gewesen sein.
Also es ging dann auch so weit, dass in den folgenden Monaten Anschwärzungen bei dem Arbeitgeber folgten. Also auch Beschuldigungen, sie wäre eine Prostituierte und andere Dinge. Er hat auch verschiedene Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen. Eine davon war zum Beispiel die Aussage, du bist tot. Er täuschte Herzattacken am Telefon vor, tat also so, als würde er einen Anfall bekommen wegen ihr.
Wegen ihr?
Aufgrund von ihr. Also er hat ihr immer an allem die Schuld gegeben.
Mhm.
Er passte sie dann später auch vor der Firma ab und verfolgte sie. Und es gipfelte dann alles darin, dass er ihre Reifen zerstach und auch die Reifen einer Freundin und später auch die am Auto der Eltern. Das Ganze hat Sabine dann psychisch so fertig gemacht, dass sie halt psychische Probleme und Krankheiten entwickelte. Sie zog dann auch zu ihren Eltern, weil sie nicht mehr alleine sein konnte. Sie hat auch nicht mehr durchschlafen können. Sie hatte halt Schlafstörungen. In einem Artikel habe ich gelesen, dass sie nur noch bis zu 2 Stunden ungefähr durchschlafen konnte.
Oh
das
Gott.
Ist jetzt immer, das kann man so genau nicht wissen, aber. Ja, also schon ein großer Einfluss, den er da schon auf sie hatte. Und Anfang März gab es dann den ersten versuchten Selbstmord zu Hause in der Badewanne. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass sie ihren Lockenstab in die Badewanne fallen ließ, aber noch rechtzeitig von der Mutter gerettet werden konnte.
Musste sie danach ins Krankenhaus?
Wahrscheinlich. Also es stand, habe ich jetzt nirgendwo gelesen,
ja.
Was danach passiert ist,
ja.
Aber ich gehe davon aus, dass du, wenn du so einen Stromschlag dann bekommst...
Ja, was macht Sinn. Also, muss das mal nicht eingestöpselt. Aber das wäre ja dann...
Das wäre schlecht. Also gut, gut. Nein, also es konnte auf jeden Fall verhindert werden. Ich denke, sie wird es nicht ganz, ganz schadenlos überstanden haben, aber auf jeden Fall überlebt. Meine Geschichte geht weiter am 9. November 2015, 7 Tage bevor der Prozess gegen ihren Stalker anfangen sollte. An diesem Tag machten sich Sabines Eltern Sorgen um sie, denn sie war schon länger nicht mehr erreichbar gewesen. Die letzte SMS kam kurz vor 1 Uhr mittags. Und als die Eltern sich dann reichlich Sorgen machten, sind sie halt von Eichthal nach Filderstadt gefahren. Das sind ungefähr 12 Minuten Autofahrzeit, um in ihrer Wohnung nach ihr zu suchen. Sabine war aber nicht in ihrer Wohnung. Und nachdem sie in der Wohnung geguckt haben, sind sie in den Keller runtergegangen. Und im Keller haben sie Sabine gefunden. Er hängt von einem Abwasserrohr. Und das ist jetzt so erstmal das Ende von meinem Fall, zumindest halt von der Geschichte bis zum Tod von Sabine, also bis zur Todesfolge vom Stalking.
Ich finde das immer noch so schlimm mit dem Selbstmord, aber das habe ich dir ja schon bei der ersten Aufnahme gesagt.
Schrecklich, oder?
Ich habe es auch gar nicht erwartet, dass du dir so einen Fall aussuchst.
Ich habe auch lange überlegt. Also ich habe erst überlegt, kann ich das jetzt überhaupt zum Thema nehmen und ist das nicht ein bisschen blöd, wenn ich in der ersten Folge direkt einen Fall habe, wo es nicht um Mord geht, weil wir auch eigentlich hatten, so, als wir über Stalking mit Todesfolgen nachgedacht haben, haben wir ja auch direkt eben daran gedacht, dass Leute halt von den Stalkern dann umgebracht werden. Aber als ich dann den Fall gefunden habe, da fand ich das halt auch so krass, irgendwie darüber nachzudenken, dass es ja oft passieren muss, so dass man sich halt so hilflos fühlt und einfach in dieser Situation nicht so gut klarkommt.
Wobei sie ja eigentlich schon alles richtig gemacht hat. Sie ist ja zur Polizei gegangen. Also was
stimmt,
hätte
ja.
sie mehr machen können eigentlich?
Ja klar. Ja, und es gab ja auch den Prozess, also es war ja auch abzusehen, dass er dafür
ja.
auf jeden Fall Schmerzensgeld oder ähnliches bezahlen muss. Also und da es wäre auf jeden Fall eine Unterlassungsklage drin gewesen so.
Ja, aber es hat sie einfach schon zu sehr fertig gemacht.
Ja.
Ja, das war
ja, sie war ja auch psychisch. Das war ja, ja schon der Punkt, an dem sie so fertig war, wo ihre psychischen Krankheiten dann angefangen haben. So, die war vorher ein komplett gesunder Mensch. Die hatte keine Probleme damit. Und das kam alles nur durch dieses Talking. Also das sind nicht nur irgendwelche belastenden Folgen, sondern das kann einen wirklich krank machen. Und das ist so krass.
Ich muss zugeben, dass ich das auch gar nicht bedacht habe, als wir uns für die Stalking-Folge als erste Folge entschieden haben. Und der Fall einfach mit, dann dachte ich mir, natürlich. Natürlich, weil wenn du einfach auch ein Mensch bist, der sich sowas schnell zu Herzen nimmt, und das ist ja auch ihre Arbeitsstelle, ich nehme an, die Leute haben sie dann auch vielleicht nicht mehr besonders gut behandelt. Und dann bist du ja in allen Bereichen deines Lebens quasi eingeschränkt. Und fühlst dich ja ständig so, als würdest du auf heißen Kohlen laufen. Also als würde jederzeit irgendwas wieder lauern.
Ja.
Oder dir was Neues entgegenkommen. Und das habe ich alles gar nicht bedacht, bis du den Fall hier jetzt vorgestellt hast.
Ja, genau. Allerdings kann man mit dem Ende der Geschichte quasi ganz zufrieden sein. Denn er wird verurteilt und zwar, was neu war für den Fall in Deutschland, was davor nie vorgekommen ist hier, ist, dass er halt wirklich für Stalking mit Todesfolge verurteilt wurde und nicht nur für Stalking oder sie halt also dass er sie bedroht hat und so weiter, sondern halt wirklich dafür, dass sie sich umgebracht hat. Dafür ist er verurteilt worden zu 5,5 Jahren Haft. Und er hatte halt auch erst noch Revision eingelegt. Also es war angesetzt, die Verteidigung hat halt angesetzt, 5 Jahre war deren Ziel für verschiedene Delikte. Also es war nicht nur eben diese Todesfolge, sondern es war Teil des, der Verurteilung. Vor dem Landgericht Stuttgart wurde das dann halt verurteilt. Und das Ganze ist dann nochmal vor den Bundesgerichtshof gegangen. Und die haben aber das Urteil bestätigt. Also seine Revision wurde auch verworfen. Er hat dann diese 5,5 Jahre wirklich bekommen und musste die halt auch, oder muss die, ist jetzt noch nicht so lange her, absitzen.
5,5 Jahre. Wann war das nochmal?
2015 wurde das Urteil 2015. Dann verworfen.
Ja, dann ist der jetzt wohl wahrscheinlich draußen. Ich finde das auch irgendwie immer erschreckend, darüber nachzudenken. Also, weil wenn man sich so Fälle, wir haben ja jetzt auch einige recherchiert, also es ist jetzt nicht der erste Fall, aber jedes Mal, wenn ich mir das so durchlese und mir das Jahr angucke, wann sie verurteilt wurden und dann die Haftstrafe, die sie bekommen, dann denke ich mir so, mein Gott, die Person ist bald wieder draußen und sie hat solche Dinge getan. Und ich finde das immer erschreckend.
Ja, was ich verrückt finde, ist, dass das ja für Deutschland schon eine hohe Strafe war, was das angeht. So. Und auch das erste Urteil, was halt so gesprochen wurde. Was ich krass finde, ist halt der Vergleich zu den japanischen Strafen.
Ja.
Weil die sind ja enorm im Vergleich zu den 6 Jahren. Ja. Also, ich meine, da ging es halt dann auch um...
Um Mord. Es ging ja nicht jetzt um
den tatsächlichen Mord.
Stalking eigentlich. Es ging dann wirklich um den Mord. Aber ich meine, er ist auch in den Medien sehr vertreten gewesen, deshalb... Mhm. Und das ist ja eher so ein Fall, da muss man schon wirklich graben, glaube ich, um ihn zu finden. Oder halt.
Ja, tief graben nicht. Also es war schon einer der präsenteren Fälle, was Talking in Deutschland angeht. Gerade auch wegen dem Urteil, weil es halt eines der ersten Urteile in die Richtung war. Auch das vor dem neuen Stalking-Gesetz, wenn das neue Stalking-Gesetz, was ja dann kurz darauf in Kraft getreten ist, schon in Kraft gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich einiges hätte verhindert werden können, wenn er dann schon früher verurteilt werden können.
Ja, in Japan mit dem Stalking-Gesetz war das auch sehr interessant, denn dieser Fall hat ja die Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt, dass Stalking gar nicht im Strafgesetzbuch Japans irgendwie aufgeführt wird. Und am 24. November trat dann infolge dieser Ermordung von Shiori erstmals dieses Anti-Stalking-Gesetz in Kraft. Stalking wurde von da an demnach als Verbrechen anerkannt, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe von 4.545 US-Dollar geahndet werden kann. Dem Gesetz zufolge werden 2 gleichermaßen gesetzeswidrige Handlungen aufgeführt. Verfolgung und Stalking. Also es wird irgendwie aufgeteilt, wieso auch immer. Und Verfolgung bezeichnet dabei die Ausführung von Handlungen, die eine andere Person zur Aufnahme oder Weiterführung einer Beziehung mit dem Stalkenden nötigen oder unter Druck setzen soll. Ebenso aber auch die Handlungen, die aus Rache für die Ablehnung einer solchen Beziehung ausgeführt werden. Also beispielsweise, was hat er jetzt gemacht in deinem Fall?
Die Reifen zerstochen?
Die Reifen zerstochen, das macht man ja dann eigentlich auch aus Rache.
Ja.
Alles, was einfach verletzend ist und was man aus Rache tut. Stalking umfasst nach japanischem Gesetz wiederholt ausgeführte Handlungen, durch die sich das Opfer gefährdet und oder eingeschränkt fühlt. Diese Handlungen werden dann in dem Gesetz auch explizit aufgelistet und umfassen unter anderem terrorisierende Anrufe, das Zusenden von Faxen, da merkt man, dass es auch ein bisschen älter ist, oder von Textnachrichten, trotz bereits auferlegter Sperrung gegen diese Person. Und selbst wenn der Stalkende sich nicht bei der Person selber meldet, sondern beim Ehepartner oder Lebenspartner oder bei Verwandten, Freunden, Bekannten, auch das zählt alles zum Stalking. Ebenso schließt Stalking auch weitere Bestimmungen des Strafgesetzbuches mit ein, wie Einschüchterung, Zwang, Verleumdung oder Beleidigung. Opfer, die jedoch nicht gleich eine Strafanzeige erheben möchten in Japan, können die Polizei auffordern, eine Warnung gegen den Stalkenden zu erlassen oder eine einstweilige Verfügung, wenn die vorherige Warnung ignoriert wird. Lässt das Stalken auch dann nicht nach, droht dem Stalkenden eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Nach dieser Gesetzeseinführung ist die Anzahl der Stalking-Fälle in die Höhe geschossen und in den ersten 6 Monaten nach der Etablierung kontaktierten 11.543 Personen die Polizei, um Schutz oder Rat zu suchen. Was ja dann zeigt, dass so ein Gesetz einfach notwendig war. Auch heute ist Stalking immer noch ein Problem in Japan. Dafür braucht man einfach nur Stalking und Japan eingeben. Das ist wirklich so einfach, wenn man sich da weiter durchlesen möchte. Eigentlich auch erschreckend, was man dann so findet. Auch an YouTube-Videos von Frauen, die dann ihre Erlebnisse schildern. Ich habe mich in eins reingeklickt und das hat mir schon gereicht. Das war für mich auch traumatisierend. So wurden beispielsweise 2013 über 21.000 Stalking-Fälle von der Polizei erfasst. Und 2017 waren es sogar über 23.000. Es wird jedoch vermutet, dass die Zahl der Stalking-Fälle weit über diesen Werten liegt. Und ein Grund dafür könnte sich in dem Ablauf der polizeilichen Befragung finden. Denn in Japan ist es nämlich eine langjährige Polizeipraxis, sich von zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen fernzuhalten und stattdessen die Parteien aufzufordern, ihre Probleme eigenständig zu lösen oder persönliche Verantwortung für das zu übernehmen, was mit ihnen geschieht. Es ist daher bedauerlicherweise üblich, dass die Polizei den Opfern einschüchternde Fragen stellt oder unterstellende Aussagen äußert wie: Sie müssen doch etwas getan haben, um diese Situation zu verursachen. Das kann natürlich dazu führen, dass viele Opfer sich gar nicht erst trauen, zur Polizei zu gehen, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Oder wenn sie dann doch dort sind und solche Fragen oder solche Aussagen zu hören bekommen, dass sie dann aber von der Anzeige zurückweichen und sagen, okay, nee, das möchte ich, glaube ich, doch nicht. Schade, finde ich
ja, schade. Wirklich. Ja, in Deutschland habe ich jetzt so ein paar Sachen rausgefunden, was die Gesetzesanlage und halt Rechtsprechung im Bezug auf Stalking angeht. Und zwar fange ich jetzt einmal an mit dem einfachen Stalking, also ohne Todesfolge und ohne Mord. Bei einem einfachen Stalking-Fall kann es dazu kommen, dass halt, wenn es die Persönlichkeitsrechte verletzt von der gestalkten Person, kann es zu Unterlassungsauskunft und Schadensersatzansprüchen kommen. Eine Schmerzensgeldzahlung ist dann auch möglich. Und wenn es halt zu Stalking mit Todesfolgen kommt, habe ich Urteile zwischen 3 bis 6 Jahren gefunden. Genau, und Stalking mit anschließendem Mord ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil da wird dann nach dem Mord verurteilt. Genau, dann habe ich noch ein paar Sachen bei der Polizei Deutschland rausgesucht. Und zwar schreiben die, dass 75% der Betroffenen den Stalker oder die Stalkerin kennen. Und es sind also oft Leute aus dem eigenen Umfeld und es geht halt oft um negative Gefühle beziehungsweise auch oft positive Gefühle, die in negative umgeschlagen sind. Wie zum Beispiel auch nach einer Beziehung, wie das ja auch in den beiden Fällen, die wir hatten, der Fall war. Die größte Gruppe der Stalker sind eben genau diese ehemaligen Beziehungspartner, aber auch Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, flüchtige Bekannte. Also nur selten Leute, die der Person vorher völlig unbekannt waren. Wenn man betroffen ist, dann sollte man sich nicht scheuen, zur Polizei zu gehen und das zur Anzeige zu bringen oder sich auf jeden Fall Hilfe bei denen zu suchen. Sonst gibt es auch noch Organisationen wie den Weißen Ring, die einem in solchen Fällen weiterhelfen können.
Alternativ gibt es aber auch die Seite www.hilfetelefon.de vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, wo ihr dann auch eine Nummer findet, die ihr anrufen könnt in schlimmen Notfällen. Oder wenn ihr nicht gerne telefoniert, könnt ihr auch per Sofortchat mit jemandem reden und euch dann da beraten lassen.
Auf jeden Fall Hilfe suchen, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass man nicht genug Beweise hat oder dass man keine strafrechtliche Grundlage hat, weil das kann alles noch kommen und es kann halt schlimmer werden. Das klingt jetzt so, als würde ich euch voll Angst machen wollen, aber will ich gar nicht. Ich will halt nur, dass man sich auf jeden Fall Hilfe sucht, bevor es zu spät ist und bevor es halt wirklich ausartet.
Und als wir die Idee für den Podcast hatten, haben wir auch besprochen, was denn eigentlich so der Sinn und Zweck, außer dass wir jetzt Spaß daran haben, über Verbrechen zu reden, dachten wir uns, dass es vielleicht wichtig ist, auch wirklich Tipps zum Schluss zu geben und dann in den Beschreibungen vielleicht auch mal reinzuschreiben, wo ihr euch melden solltet oder falls es wirklich nötig ist. Man weiß ja nie, aber das war uns halt wichtig. Und Anna, was wäre denn so dein Tipp an mich, wenn ich zu dir jetzt kommen würde und sagen würde, du, ich glaube, ich werde gestalkt, was soll ich machen?
Ganz wichtig, unabhängig davon, ob du zur Polizei gehen möchtest oder nicht, also unabhängig davon, ob du den Schritt gehen willst, würde ich dir auf jeden Fall sagen, dass du ein Stalking-Tagebuch führen sollst, alle versuchten Kontaktaufnahmen und alle Kontaktaufnahmen protokollierst und genau aufschreibst, wann das passiert ist, was passiert ist, also Telefonanrufe, Anrufbeantworter, Nachrichten, auch alles abspeichern, dass du auf jeden Fall die Beweise hast und dass du diesen kompletten Verlauf schildern kannst, weil das ganz wichtig ist, um halt später das Stalking zu beweisen und halt auch eine Grundlage für eine Anklage zu haben, wenn es so weit kommt.
Okay, und dann habe ich jetzt so ein Stalking-Tagebuch angelegt und was mache ich dann?
Dann würdest du zur Polizei gehen oder halt beim Weißen Ring dich melden oder halt bei der Hilfeorganisation, die du noch rausgesucht hattest, und da dann anfragen und die helfen dir dann auch weiter in Bezug auf Polizeimaßnahmen und so weiter.
Und wenn der Stalker brutaler wird, also wenn er wirklich handgreiflich wird?
Dann auf jeden Fall Polizei. Dann in akuten Fällen auch ruhig den Notruf wählen. Also wenn jetzt jemand vor eurer Haustür steht und nicht weggeht, dann auch sofort Notruf wählen und die Polizei kommen lassen.
Also du würdest den Schritt zur Polizei erst später empfehlen oder am besten auch sofort am Anfang?
Also ich persönlich würde vielleicht erst bei einer Hilfeorganisation anfragen.
Okay.
Und dann den Schritt zur Polizei gehen. Und dann auch nicht den Notruf, wenn es nicht akut ist, sondern eben zur Wache gehen und da beraten lassen. Bei akuten Fällen Notruf.
Also ich würde sogar sagen, vielleicht, wenn jemand feststellen sollte, dass er vielleicht gestalkt wird, könnte man ja vorsichtshalber doch schon mal zur Wache gehen und sagen, hier ist so ein Typ oder eine Typin, die oder der mir auflauert und ich fühle mich nicht mehr wohl und das einfach schon mal vermerken lassen bei der Polizei und dann vielleicht nicht ankommen mit 30.000 Beweisen und das geht schon seit Jahren so, aber ich habe mich davor noch nie gemeldet. Also man sollte schon früh genug, glaube ich, bei der Polizei auftauchen, damit sie das schon mal vermerken können und dann aber auch alle anderen...
Ja. Also ich meine, das kann man auch genauso gut bei einer Hilfeorganisation machen. Die vermerken das dann halt auch und die arbeiten halt auch mit der Polizei zusammen, zumindest der Weiße Ring auf jeden Fall. Ich denke, die anderen auch. Und die werden das dann auch weitergeben, dass es halt schon Meldungen in die Richtung gab.
Ja, stimmt, falls man sich nicht unbedingt traut, sofort zur Polizei zu gehen. Ja, also ich würde sagen, das war's heute mit Polizei und Stalking. Ich glaube, es reicht.
Da haben wir die erste Aufnahme geschafft.
Ja, und wir hatten noch so eine Idee, um ein schönes Ende vielleicht zu finden für so Folgen und Verbrechen, die vielleicht etwas noch schlimmer sind als das jetzt hier. Oh, Himmels Willen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gut findet. Wir wollten euch einfach mal fragen. Und zwar, dass wir so aktuelle Nachrichten auch, paar Schlagzeilen euch mitteilen.
Und Pressemitteilungen.
Pressemitteilungen und vielleicht auch einige witzige, wenn wir einige lustige darunter finden.
Ja. Auf jeden Fall.
Anna hätte da auch ein schönes Beispiel, oder?
Ja, zum Beispiel vor ein paar Tagen, da hat ein Mann aus dem Fenster geguckt und hat feststellen müssen, dass vor seinem Haus auf der Straße ein paar Menschen mit Schwertern hantierten und sich gegenseitig bekämpften, also ein Schwertkampf vor seiner Tür stattfand. Er hat dann die Polizei gerufen, was bei Schwertkämpfen tendenziell auch der richtige Schritt ist. Allerdings stellte dann die Polizei ziemlich schnell raus, nachdem sie dem Ganzen nachging, dass das Ganze der örtliche Fechtclub war, der sich für ein Draußentraining entschieden hatte, was bei Corona auch ganz schön verantwortungsvoll ist, meines Erachtens nach.
Ja, da warst du mal verantwortungsvoll und dann das.
Ja, dann wirst du angezeigt. Also, bist du angeschwärzt bei der Polizei.
Also, ich habe den Fall jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ich finde den immer noch witzig.
Ja, oder? Ich finde ihn auch sehr schön.
Also ich hätte ja erstmal zugeguckt, wie das mit dem Schwertkampf weiter ausgegangen wäre. Aber jedem das seine natürlich. Also wir würden uns über Feedback freuen und wir freuen uns auch beide schon auf die nächste Folge.
Ja,
auf jeden Fall. Weil wir haben schon ein Thema ausgewählt und recherchieren schon fleißig. Und ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Fall, Anna.
Ich bin auch sehr gespannt. Diesmal kommt meiner ja dann aus der großen, weiten Welt.
Aus der großen, weiten Welt. Dann kann ich ja jetzt raten. Ist es... Australien?
Australien ist es nicht, nein.
Schade. Naja, ich werde es dann ja nächste Mal sehen. Ach, und wir wissen noch gar nicht, wann wir genau hochladen werden, aber wir werden erstmal gucken, wie die erste Folge so ankommt. Und dann werden wir spontan entscheiden, würde ich sagen.
Ihr hört von uns.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Passt auf euch auf.
Bleibt sicher.
Bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.